Gnade, das große Wort des Reformators Martin Luther. Das ist mein heutiges Predigtthema, denn wir starten mit einer neuen Predigtreihe zum Römerbrief. Im Römerbrief wird uns das Wort Gnade immer wieder begegnen. Und der Römerbrief lässt sich mit diesen Worten zusammenfassen. Bei Gott gilt Gnade vor Recht. Auch der große Reformator Martin Luther beschäftigte dieses Wort Gnade sehr lange und sehr ausführlich. Gerade am Studium des Römerbriefes und des Galaterbriefes, so wird es uns überliefert, fand Luther, der ein erzgesetzlicher Katholik war, zum lebendigen Glauben an Jesus Christus. Und anschließend legte er sich mit seiner Kirche an. Ihm war dieses Wort Gnade so wichtig geworden, denn dort, wo wir dieses kleine Wort wirklich verinnerlicht haben, gelangt Glaube zur wahren christlichen Freiheit. Wo wir dieses Wort aber nicht verinnerlichen, bleibt der Glaube immer auch gesetzlich, vor allem aber im Schema »Tu was, sonst ist Gott mit dir nicht zufrieden«. Und in dieser Spannung lebte Luther. Und er lebte nun, wie dieses Wort Gnade ihn aus den Fesseln der Gesetzlichkeit herausholte und befreite. Und das wollte er dann den Gelehrten und seinen Schülern mitteilen. Übrigens sehr zum Ärger der damaligen Kirche. Es ist bekannt, dass er 95 Thesen formulierte, die er an der Schlosskirche von Wittenberg anschlug. Damals war er von der Frage umgetrieben, wie bekomme ich Eintritt in den Himmel? Oder in seiner Sprache, wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Und seine Antwort war damals, ganz sicher nicht, indem ich Ablassbriefe kaufe, sondern indem ich wirklich Buße tue, indem ich glaube und indem ich meinem Nächsten Gutes tue. Sehr prägend waren auch für Luther diese Bibelverse, Epheser 2, 8 und 9. Und sie sollen uns heute ein wenig durch diese Predigt begleiten. Dort steht, Paulus schreibt, der nur durch seine unverdiente Güte, Luther übersetzt mit Gnade, seid ihr vom Tod errettet worden. Ihr habt sie erfahren, weil ihr an Jesus Christus glaubt. Aber selbst dieser Glaube ist ein Geschenk Gottes und nicht euer eigenes Werk. Durch eigene Leistung kann man bei Gott nichts erreichen. Deshalb kann sich niemand etwas auf seine guten Taten einbilden. Soweit dieser Bibelvers. Wirken diese Bibelverse nicht unglaublich befreiend? Allein nur durch Gottes Gnade kann ich überhaupt glauben? Der Glaube selbst ist ein Gnadengeschenk Gottes. Und wir brauchen diesen Glauben und diese Gnade einfach nur annehmen. Ohne Gegenleistung. Göttliche Gnade, das heißt göttliche Vergebung, erhalte ich als ein Geschenk, unverdient, ohne Gegenleistung, nur in der persönlichen Annahme. Und darum prägte Luther dieser Satz, allein nur aus Gnade können wir glauben und nur durch göttliche Gnade leben wir. Schon immer hatte die Menschheit den Wunsch, einen gnädigen Gott zu bekommen. Der Mensch wusste nur zu gut, dass er mit seiner gottlosen Lebensweise vor Gott nicht bestehen kann. Und so haben sich viele Religionen gebildet, die dem Menschen vorgaukeln, wenn du etwas leistest, ist der Gott, wie immer er heißen mag, mit dir schon zufrieden. Aber der wahre, einzige Gott im Himmel, der einzige Schöpfer, unser höchstes Wesen, sagt etwas vollkommen anderes. Nur durch meine unverdiente Güte seid ihr vom Tod errettet worden. Nur durch Jesus Christus. Und dieser Glaube ist mein Geschenk an euch, sagt Gott. Es ist nicht unser Werk, es sind nicht unsere Leistungen, und keiner kann sich was auf seine Taten oder auf seine Moral oder auf was auch immer einbilden. Und noch ein Gedanke ist wichtig, um das Wort Gnade zu verstehen. Die Bibel sagt nämlich zur Bestimmung des Menschen, wir kommen von Gott als unserem Schöpfer Wir leben mit und für Gott, das ist der Sinn unseres Lebens hier auf Erden. Und wir gehen einst zu Gott in die Ewigkeit. So hat Gott sich das vorgestellt, als er das erste Menschenpaar geschaffen hat und in den Garten Eden setzte. Wäre da nicht der freie Wille des Menschen, dem Gott ihm schöpfungsgemäß mitgegeben hat. Und dieser freie Wille des Menschen zieht es vor, ohne Gott zu leben. Und schon das erste Menschenpaar wurde von Gott getrennt, weil Gott sich keine willenlosen Marionetten geschaffen hat, sondern Menschen, die sich freiwillig Gott unterordnen mögen. Und Gott respektiert die Entscheidung der Menschen, die mit ihm nichts zu tun haben wollen. Logisch, dass diese Menschen auch nicht erwarten dürfen, nach ihrem Erdenleben in Gottes Gegenwart leben zu können. In seiner Gnade schenkt Gott der gefallenen Schöpfung und damit uns Menschen die Fähigkeit, glauben zu können. Und Glaube heißt nichts anderes, als dass der Mensch zur ehrlichen Erkenntnis kommt, dass es einen Gott gibt und dass uns dieser Gott in der Bibel beschrieben wird. Glaube heißt weiter anzuerkennen, dass ich Mensch aufgrund dessen, dass ich in einer gefallenen Schöpfung lebe, selbst zu allen nur denkbaren Untaten fähig bin in meinem Reden, in meinem Handeln, in meinem Denken, aber auch in meinen Unterlassungen. Glaube heißt es anzuerkennen, dass ich Mensch so niemals von mir aus zu Gott kommen kann. Mein Leben begann gottlos, es verläuft gottlos und meine Ewigkeit werde ich logischerweise auch gottlos verbringen. Glaube heißt dann aber auch, es anzunehmen, dass Gott selbst in und durch Jesus Christus einen Weg gewiesen hat, wie ich Mensch wieder in eine lebendige Beziehung zu Gott kommen kann. Und Glaube zeigt sich dann darin, dass ich mich persönlich dafür entscheide, über Jesus Christus in diese persönliche Beziehung zu Gott zu kommen. Und dort, wo ich das dann persönlich annehme, verbindet Christus mein Herz wieder mit dem Herzen Gottes. Als sichtbares Zeichen schenkt Gott uns dann seinen Heiligen Geist, der im Herzen des Gläubigen wohnt. Und nun dürfen wir Gott als unseren Vater erfahren und ganz persönlich mit ihm leben. Das ist die Gnade Gottes. Luther hatte lange mit sich gekämpft. Er konnte es nicht annehmen, einfach so mit göttlicher Liebe und Gnade und dem ewigen Leben beschenkt zu werden. Wo bleibt denn da die Gegenleistung des Menschen? Muss man denn gar nichts tun? Kann ich dann sogar leben, wie ich will? Die Antworten darauf wird uns der Römerbrief geben, aber immer unter der Prämisse Gnade. Gnade zu verstehen und in und mit ihr verantwortungsbewusst zu leben, das ist dann der Auftrag des Christen. Und Christen füllen das inhaltlich durchaus unterschiedlich. Der eine versteht Gnade als grenzenlosen Freibrief, in dem Sinne, alles ist erlaubt. Der andere in einer gewollten und gelebten Begrenzung, die sich an den göttlichen Ordnungen misst. In dieser Spannung verläuft Christsein und daraus resultierende Lehrmeinungen sind durchaus unterschiedlich oder anders gesagt, von liberal bis gesetzlich kann der Begriff Gnade gefüllt werden, wobei diese beiden Begriffe durchaus fließend sind. Fakt ist aber, dass Christus uns in die Freiheit führen möchte. Göttliche Gnade soll uns nicht fromm einengen, sondern liebevoll freisetzen. Paulus schreibt im Galater 5, 13 und 14, Durch Christus wurde euch die Freiheit geschenkt. Das bedeutet aber nicht, dass ihr jetzt tun und lassen könnt, was ihr wollt. Nehmt vielmehr in gegenseitiger Liebe Rücksicht aufeinander. Denn das ganze Gesetz hat nur erfüllt, wer dieses eine Gebot befolgt: Liebe die Menschen neben dir wie dich selbst. Das heißt, meine gelebte Freiheit, die Gott mir in seiner Gnade geschenkt hat, bekommt eine wichtige Grenze. Gnade setzt nicht unseren Egoismus frei, sondern erlebte Gnade soll uns zu Gott und zum Nächsten hin bewegen. Das, was uns frei und ohne Gegenleistung von Gott geschenkt ist, sollen wir nun an uns, an Gott und an anderen in Form gelebter Liebe verschenken. So wie Gott uns mit Gnade beschenkt, dürfen wir uns und andere nun ebenfalls mit Gnade beschenken. Erlebte Gnade befreit uns von allen Forderungen, Bestimmungen und Regeln, eben weil Gott sie uns schenkt. Dietrich Bonhoeffer redete von der billigen und von der teuren Gnade. Er sagte, mit billiger Gnade dürfe sich ein Christ nicht zufrieden geben. Gnade ohne den Ruf in die Nachfolge, ohne die Aufforderung "Folge mir nach", habe nichts mit Jesus, dem Kreuz oder der Auferstehung zu tun. Gnade ist gebunden an das Erlösungswerk Jesus Christus. Dadurch ist Gnade überhaupt erst möglich geworden. Und Gott ging aus Liebe zu uns das hohe Risiko ein, dass es dennoch Christen gibt, die in einer billigen Gnade leben wollen. Aber das kann Gott aushalten. Und auch diese Menschen wird er zu sich in seine Ewigkeit holen, wenn sie in seiner Gemeinschaft leben. Ich bin übrigens fest davon überzeugt, dass es nur eine einzige Sünde gibt, die uns von Gott trennt. Und das ist die Sünde des Unglaubens. Und in dem Moment, wo ich zum lebendigen Glauben gekommen bin, tilgt Gott mir diese Sünde, die wir durch die Generationen hinweg geerbt haben, in einer gefallenen Schöpfung, und nimmt mich wieder als sein Kind in seiner Gegenwart an und auf. Der Römerbrief wird uns das noch sehr viel detaillierter erklären. Aber er wird uns auch die Spannung aufzeigen zwischen billiger und teurer Gnade. Und er wird uns immer wieder ermutigen, in die Nachfolge Jesu Christi einzutreten. Das ist und bleibt herausfordernd. Denn wir Christen haben es auch immer gut verstanden, die Gnade Gottes mit Füßen zu treten. Wir begegnen einander mit überheblicher Besserwisserei, dienen und lieben zu wenig, erheben uns oft über andere bis dahingehend, dass wir einander sogar bekämpfen. Und in dieser Haltung ist von uns Christen in dieser Welt im Laufe der Kirchengeschichte auch viel Leid ausgegangen, übrigens bis in unsere heutigen Tage hinein. Nein, erlebte Gnade ermutigt uns dazu, auch mit meinem Nächsten gnädig umzugehen, nicht blind und blauäugig, sondern verantwortungsbewusst. Denn das, was Gott mir an Gnade geschenkt hat, das möchte er auch einem anderen schenken. Und oft darf ich sein Bote sein, sein Gnadenüberbringer. Sind wir's? Martin Luther hat dieses Wort Gnade dann theologisch erklärt und seiner Kirche vorgeworfen, dieses Wort gar nicht mehr zu kennen. Glauben und Kirchenleben verlief nach von Menschen festgelegten Regeln, in der man sich das Heil durch Leistung erkaufen oder verdienen musste. Martin Luther hat die Gnade entdeckt. Er hat entdeckt, dass die Gnade ein Hauptwort, nein, ein Hauptbegriff der neutestamentlichen Schriften überhaupt ist. In keiner Schrift des Neuen Testamentes wird das Wort Gnade nicht erwähnt. Jesus spricht davon. Die Apostel sprechen davon. Und es wird immer wieder gesagt, allein nur durch Gnade kann der Mensch mit Gott ins Reine kommen. Die mittelalterlichen Theologen kannten das Wort auch. Aber sie stellten die Frage so: Wie kann ich die Gnade Gottes bekommen? Antwort: Durch die Kirche, durch Beten, durch Ablässe, durch Geldzahlung, durch gute Werke, kurz: Die Kirche hat sich als Verteilerin der Gnade Gottes angeboten, als Supermarkt sozusagen. Die Gnade verkauft sie an den, der dafür genug zahlt. Luthers Entdeckung war: Nein, das Neue Testament sagt etwas ganz anderes. Gnade heißt, dass Gott schenkt und dass er kein Verkäufer ist, der eine Gegenleistung erwartet, sondern ein liebender Vater. Gnade bekommt der Mensch alleine nur durch Gnade. Das wird in dieser Epheserstelle noch so deutlich, dass man sich eigentlich wundern kann, dass das jemand falsch verstanden haben konnte. Denn durch die Gnade seid ihr gerettet aufgrund des Glaubens, und zwar nicht aus euch selbst. Nein, Gottes Gabe ist es, nicht durch eigenes Tun, damit sich niemand rühmen kann, so überletzt es Luther. Und Martin Luther hat es gewagt, die Menschen wieder auf den gnädigen Gott in Christus hinzuweisen. Wonach Gott nicht die Leistung der Menschen aufrechnet, wonach Gott nicht der unerbitterliche Richter mit der Waage in der Hand ist, wie es in vielen gotischen Kirchen über dem Eingang dargestellt ist, wie es in scholastischen Theologien gelehrt wird, sondern Gott gleicht an dem gnädigen Gutsherr aus dem Gleichnis vom Weinberg, der allen den gleichen Lohn gibt, ob sie nun 12 Stunden oder 1 Stunde in seinem Weinberg gearbeitet haben. Oder anders gesagt, ob sie nun billige oder teure Gnade gelebt haben, sie bekommen trotzdem den gleichen Lohn. Noch berühmter ist das Gleichnis vom verlorenen und wiedergefundenen Sohn, wo deutlich wird, wie der Vater ihn in Gnade wieder annimmt. Das Verhältnis des Menschen zu Gott wird definiert als das Verhältnis von Kindern zu ihren Eltern. Da gibt es Fürsorge, da gibt es Fehler, da gibt es Ungehorsam, aber da gibt es eben auch Vergebung und vor allem Vertrauen und Liebe. Da liegt der große Unterschied zu anderen Religionen. Im Islam ist das Verhältnis des Menschen zu Gott beschrieben durch ein Dienstverhältnis. Der Mensch ist Gottes Diener, und wenn er treu tut, kommt er ins Paradies. In den östlichen Religionen gibt es die Karmallehre. Diese lebt auch ganz vom Leistungsgedanken. Das Karma, das du hast. Du erntest im nächsten Leben, was du in diesem Leben gesät hast, sei es gut oder böse. So kannst du auf- oder absteigen im ewigen Kreislauf. Das wirkliche Neue an der Lehre von Jesus war also, dass das Verhältnis zu Gott wie eine Familie definiert wird. Kein Dienstverhältnis, kein Geschäftsmodell, sondern eine gute Familie, ein Vater mit seinen Kindern, der sich um sie kümmert. Somit kann der Mensch den Himmel nicht verdienen. Es wird ihm geschenkt. Wir dürfen glauben. Und Glauben heißt nichts anderes, als Gottes Gaben einfach nur anzunehmen. Ein letzter Gedanke dazu. Wie gehe ich denn nun verantwortungsbewusst mit der uns geschenkten Gnade um? Antwort: Im Hören auf die Stimme des Heiligen Geistes. Es hat so viele Christen gegeben, die die Gnade verwandelt haben: Jetzt muss ich für Gott Leistung bringen. Nein und nochmals nein, das muss ich nicht. Gott hat uns seinen Heiligen Geist gegeben. Wir bekommen ihn an dem Tag, wo wir uns bewusst entscheiden, in die Gemeinschaft mit Gott zurückzukehren. Und auch das ist gnädiges Handeln Gottes. Denn dadurch sind wir in alle Ewigkeit durch den Heiligen Geist mit Gott verbunden. Und es gibt keine einzige Bibelstelle, die besagt, dass Gott uns an den Heiligen Geist wieder wegnimmt. Mein Herz und Gottes Herz haben dadurch ewige Gemeinschaft. Und Gott hilft uns nun, durch seinen Heiligen Geist in einen Lebensstil eintreten zu können, der ihn ehrt der uns nützt und der anderen dient. Paulus hat es im Galaterbrief sinngemäß so gesagt: Wenn Gottes Geist uns prägt und führt, werden wir gottgewollt leben können. Und unser Leben wird viele positive Eigenschaften ausprägen, wie Liebe und Freude, Frieden und Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Besonnenheit, Selbstbeherrschung und vieles mehr. Aber das wirkt Gott in seiner Gnade in uns. Das kann ich mir nicht aneignen. Alles, was wir tun müssen, ist, diese Gnade anzunehmen, in ihr zu leben und den Impulsen des Heiligen Geistes zu folgen. Macht euch frei davon, Gott Gegenleistungen erbringen zu wollen oder gar meinen zu müssen. Nein, im einfachen Hören auf Gottes Stimme wird unser Leben unter seiner Gnade Gott gewollt und im Segen verlaufen. Ich möchte mit einem Gedicht schließen, das Manuela Fey 2012 so beschrieben hat oder so geschrieben hat. Errettet bin ich allein aus Gnaden. Errettet kann man nie aus Werken sein. Errettung, das kann Gott nur geben. Nur ihn kann ich rühmen für mein neues Leben. Errettung ist ein Gottesgeschenk, an das ich dankbar jeden Tag denk. Nie möchte ich vergessen, was er getan. Ihn allein will ich beten an. Nicht, weil ich aus mir selbst war gut, nicht, weil ich hab besonders viel Mut, trotz meiner Schwachheit und dem Glauben ganz klein, darf ich aus Gnaden sein Eigentum sein. Wenn ich mal falle, richt er mich gnädig auf. Wenn ich ganz schwach bin, stärkt er mich im Lauf. Wenn ich versage, bringt er mich zurecht. Mein Herr ist so gnädig, geduldig, gerecht. Ach, könnt doch jeder diese Gnade sehen. Ach, könnt doch jeder mit ihm nur gehen. Mein Leben soll ein Zeugnis seiner Gnade sein. Ich möchte es allein meinem Heiland weihen. Amen.